In dieser Stunde soll nochmals das Leben unseres Priors Wolfgang Friedrich Rudolf aufleuchten. Am 22. Juli 1932 wurde er in Arwin im Erzgebirge geboren. Es waren kleinbürgerliche Verhältnisse und schwierige Zeiten mit Arbeitslosigkeit des Vaters, Krieg und Hungererfahrungen. Trotzdem blieb die Freude am erzgebirgischen Wald, am Schönen und an der Natur. Die Spiele mit den Nachbarskindern drehten sich oft um Zirkus und Kirche, und selbstverständlich war unser Prior dann der Prediger. Aus diesen Prägungen heraus ergriff unser Prior den Beruf des Gärtners. Seine Planung, über die Floristik in die Innenarchitektur einzusteigen, wurde unterbrochen durch sein zum Glauben kommen in der Erweckungszeit im Erzgebirge und die Berufung zum Verkündigungsdienst. Seine Ausbildung dazu konnte er auf abenteuerlichen Wunderwegen in der Bernauer Bruderschaft in Unterweissach ablegen. Da ein Versuch danach, in die Heimat zurückzukehren, von der DDR-Behörden abgelehnt wurde, fand er eine erste Stelle in der Gemeinschaftsarbeit in Hanau am Main. Dort heiratete er seine Frau Hertha, der Ehe wurden 4 Kinder geschenkt, er freute sich an seiner einzigen Enkeltochter. Schon in Hanau war er als engagierter und überzeugender Prediger und als begeisternder Jugendarbeiter bekannt. Filmtage, Filmarbeit, Jungschartage mit öffentlichen Kundgebungen und Freizeitarbeit waren Höhepunkte dieser Arbeit. 1966 folgte der Wechsel nach Dettingen mit der Beauftragung, in der noch kleinen Buchhaldesiedlung Gemeinde zu gründen und aufzubauen. Dies geschah mit großem Engagement und ganzer Hingabe. Schwerpunkt waren wieder Predigt, Seelsorge und Jugendarbeit. Schon seit seiner Zeit in Unterweissach trug unser Prior den Auftrag von Gott mit sich, zusammen mit jungen Menschen ein Freizeit- und Altenheim aufzubauen, um Glauben mitten im Alltag zu leben. Als ich dieses Anliegen hier in der Buchhalde zu verwirklichen bekannt, wurde es nicht verstanden und es kam zur Kündigung der Arbeitsstelle. Mit der noch jungen Bruderschaft begann der Aufbau eines freien evangelischen Werkes mit vielfältigen Aktionen wie Gottesdienst, Gartenbau und Vermarktung, stille Gärten und den Bau der Klostergebäude in 3 Abschnitten, zu dem später noch die Blumenmühle im Kreis Göppingen dazu kam. Bis ins hohe Alter organisierte der Prior und arbeitete trotz gesundheitlicher Probleme auf vielen Gebieten mit. Wir tragen heute einen Menschen zu Grabe, dem Gott immer das Wichtigste seines Lebens war. Dieser Priorität stellte er sich mit ganzer Konsequenz, auch dort, wo sie gegen seine eigenen Vorstellungen und Planungen von ihm manches forderte. Auch seine Fantasie und Gestaltungskraft gründete in dieser Gottesbeziehung und ließ ihn manches wagen, was in seiner menschlichen Natur nicht begründet war. Seine Gabe zur Wortverkündigung war weithin bekannt und es ist ihm gelungen, diese an seine Brüder weiterzugeben. Wer ihn genau kannte, erfuhr, dass seine Menschenzugewandtheit immer erhalten blieb, auch in allen Auseinandersetzungen, die sich aus seinem Temperament, seinem Engagement und dem Aufbau eines solchen Werkes ergaben. Gott und diese Zugewandtheit ließen unseren Prior schwere Zeiten, Feindschaft und Enttäuschung überwinden und weglegen. Ein Vermächtnis ist sicher sein visionärer Mut, neue und ungewohnte Wege zu gehen und zu entwickeln, und die lebenslange Praxis, Gott immer und in jeder Situation den ersten Platz einzuräumen und so einen festen Standpunkt zu finden. Selbst nach dem zerstörenden Brand vertraute er mutig Gottes Verheißung und ließ den Wiederaufbau mit uns zusammen in kürzester Zeit Realität werden. Dankbar blicken viele Menschen auf dieses Leben zurück, denen unser Prior in Unterricht, Jugendarbeit, Predigt, Seelsorge und menschlicher Zuwendung Hilfe und Vorbild war. Eine letzte große Herausforderung für unseren Prior und für uns war die fortschreitende Alterserkrankung, die es ihm immer unmöglicher machte, Zusammenhänge in allen Aspekten zu erfassen. Unser Dank gilt ganz besonders Bruder Johannes und Schwester Abigail, die die Pflege mehr als aufopferungsvoll übernahmen. Die letzte Zeit war ein langsames und kontinuierliches Verlöschen all seiner Lebenskräfte, sodass das Sterben Erlösung und Befreiung war. Wir verabschieden uns von einem Menschen, der sicher oft Herausforderung war, dem wir als Bruderschaft und als Einzelne aber viel, umfassend viel verdanken. Sein Leben, sein Mut für neue Wege, seine Gestaltungskraft und sein Gott über alles und an erste Stelle setzen, werden uns auch weiterhin leiten, diesen Auftrag in durchaus herausfordernden Zeiten weiter zu gestalten.
Der Predigttext für diese Feierstunde finden wir in Römer 8, der Vers 28. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. In einem anderen Licht dieses Thema habe ich über den gelesenen Vers gesetzt. Im Dunkeln sieht man es nicht, das, was vor Augen ist. Jeder sehen kann, dann, wenn die Sonne aufgeht und genügend Licht zur Verfügung steht. Die bedrohliche Gestalt links hinter der Straßenlaterne entpuppt sich dann, 3 Stunden später, als formgeschnittener Buchs, der nur in der Dunkelheit ein wenig bedrohlich aussieht. Im richtigen Licht gewinnen wir Klarheit, wie es wirklich aussieht in uns und um uns herum. Es geht im Römerbrief um unser Leben, das viel mehr ist als nur eine Beleuchtungsfrage. Schon aber auch. Wir stehen in einem anderen Licht, sagt Paulus. Wir sind erstens erfasst, zweitens erleuchtet, drittens bewegt. Erstens erfasst. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, übersetzt Luther diesen Text. Wer Gott liebt. Sind wir das? Natürlich werden Sie sagen, oder? Auf gar keinen Fall. Vielleicht ja auch, naja. Man kann ja auch, weiß nicht so genau, ankreuzen, ganz nach persönlicher Meinung. Unglücklicherweise entsteht der Eindruck, dass es 2 Gruppen von Menschen gibt. Die, die Gott lieben, und die, die ihn nicht so toll finden. Das aber ist ein falscher Eindruck. Der Mensch für sich kann Gott gar nicht lieben. Er ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wäre unsere Fähigkeit, Gott zu lieben, eine Bedingung für Glaube, würden wir scheitern. Wir würden uns den Kopf anschlagen wie in einer Garage ohne Licht. Wir tun uns schwer damit, Gott zu lieben. Schon allein deshalb, weil man ihn nicht sieht. Zu vieles von ihm unsichtbar ist, abwesend scheint, rätselhaft, unbequem. Wir können nicht sehen und verstehen, warum Kriege gekriegt, Krankheiten gelitten und gestorben werden muss. Es scheint im Dunkeln zu geschehen, all das, was sich keiner erklären kann. Wir wissen nicht, was morgen geschieht. Deshalb können wir Gott oft nicht lieben, weil zu viel geschieht, was er zulässt, von dem, was nicht so gut zu sein scheint. Wir alle sind Menschen, die Gott nicht lieben können. Wir alle sind von Gott geliebt. Nicht wir, nicht sie, nicht du oder ich. Alle sind von Gott geliebt. Die Richtung, aus der die Liebe kommt, macht einen gewaltigen Unterschied. Nordwind bringt selten warme Luft. Wir sind von Gott geliebt. Selbst dann, wenn es sich ganz anders anfühlt. Wie in einer Garage ohne Licht. Alle sind geliebt. Ukrainer und Russen. Schwaben und Hessen. Männer und Frauen. Es gibt nur einen einzigen kleinen Unterschied. Und zwar den, ob ich mich lieben lasse. Lasse ich mich erfassen von dieser Liebe oder nicht? Lass ich mich zum Glühen bringen oder eben nicht? Dort, wo ich mich lieben lasse, bin ich nicht nur erfasst, sondern zweitens erleuchtet. Wer sich lieben lässt, dem dient alles, aber auch wirklich alles. Das ist die unverschämteste Stelle des Römerbriefs. Alles. Das Wort alles steht im Deutschen für ausnahmslos. Hört sich fast schon so platt an wie alles wird gut. Es klingt schon so, als ob Gott einer wäre, der mit seinem positiven Gelaber dem krebskranken Patienten den letzten Nerv raubt. Es wird eben nicht alles gut. Es gibt Krankheiten, die bleiben unheilbar. Es gibt Fälle, die sind austherapiert. Und es gibt Konflikte, die sind irreparabel. Gott spielt nicht mit Psychotricks. Glaube ist mehr. Hoffnung ist mehr. Trost ist mehr. Es geht in der Bibel eigentlich nirgends um billigen Optimismus. Auch das ist Teil unserer Erleuchtung, dass wir verstehen lernen müssen, dass eben nicht alles gut wird. Zumindestens nicht so, wie wir es gerne hätten. Christlicher Glaube unterscheidet sich dort vom Opium fürs Volk. Christus verspricht nirgends eine Wellness-Oase. Ganz im Gegenteil. Gerade, dass wir aufhören können mit dem optimistischen Selbstbetrug, hilft dann zu wirklichem, zu tiefem Trost in allem, was daneben geht oder daneben zu gehen scheint, was dunkel ist. Nicht alles wird gut, aber alles dient zu meinem Besten oder wirkt zum Guten mit, wie ein anderer Übersetzer sagt. Gottes Qualitätsversprechen hat Fundament. Es ist kein Werbeversprechen, sondern eine göttliche Unverschämtheit, die nur er sich leisten kann. Alles dient mir. Das heißt, auch wenn mein Haus abbrennt, mein Sohn mit dem geburtstagsgeschenkten Porsche durch die Leitplanke bricht oder mein Freund sich mit dem großkalibrigen Jagdgewehr in den Kopf schießt. Spätestens dann würde er ja von selbst zerbrechen, der schöne Traum vom lieben Gott. Es ist auch nicht damit getan, alles, was daneben geht, dem nebulösen Bösen anzudichten. Glauben wir Gott konkret, müssen wir verstehen lernen, dass tatsächlich alles in seiner Hand steht. Und das fordert von uns ein wesentlich tieferes Nachdenken darüber, warum er geschehen lässt, was er unterbinden könnte. Es hilft auch nicht, eine Art religiösen Masochismus zu generieren nach dem Motto, je weher es tut, umso besser ist es für mich. Die Erleuchtung, die mir geschieht, fördert meine ganz persönliche Bescheidenheit. Wenn ich verstehen kann, dass ich nicht alles verstehen werde, muss ich bereit werden zu warten, offen zu sein. Gott muss sich nicht vor mir rechtfertigen. Das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Wenn er sich erklärt oder mich begreifen oder ahnen lässt, ist es sein Geschenk an mich, Erleuchtung. Im richtigen Licht muss ich erkennen lernen, dass es Fragen gibt, die ich besser nie gestellt hätte, und Antworten, die ich gar nicht hören will. Die Erleuchtung, die mir geschieht, macht mich weder zum Genießer von Problemen noch zu deren Verdränger. Drittens, sie bewegt mich zum Heil, zum Guten. Für uns das Schlanke, Ranke, Elegante, das, was Spaß macht, sich toll anfühlt. Für Gott ist Heil im Sinne von unverletzt gedacht. Unverletzt kann die Welt nur werden, wo wir uns bewegen lassen, weg von unserem berechtigten Überlebenstrieb, weg von unserer Sehnsucht, weg von meinem Anspruch, hin zu einer viel weiteren, viel größeren Welt. Erleuchtung in Christus ist eine Erleuchtung weg von mir, hin zu allem, was mich umgibt. Christus bewegt uns ins Urvertrauen auf Gott zurück. Die Angst, zu kurz zu kommen, findet in ihm zur Ruhe. Die Angst, vergessen oder benachteiligt zu werden, auch. Die Angst, am Ende der oder die Dumme zu sein, ist besiegt. Wir werden fähig, unsere Berufung zu sehen und wahrzunehmen. Wir sind zum Besten berufen. Billiger machen wir es nicht. Das Beste kann nur Leben sein. Leben, das über den Tod triumphiert. Es ist nicht nur unsere Berufung, lebendig zu sein, sondern zu bleiben und Leben zu schaffen. Diese Berufung geschieht in der lebendigen Auseinandersetzung, was dem Leben schadet und entgegensteht. Das kann nur gelingen, wo wir uns bewegen lassen. Nietzsche sagt, Wer um ein Warum weiß, erträgt fast jedes Wie. Gottes Warum wird aber nie einer verstehen. Es geht ganz einfach darum, Vertrauen zu wagen. Vertrauen in Gott allein. Die Antwort, mein Freund, verweht im Wind, singt Bob Dylan. Ich glaube, dass die Antwort nicht verweht. Sie steht in einem anderen Licht. In dem Licht, das am Ende jedes gelebten Lebens steht,
das Licht,
das wie die Sonne durch die Fenster scheint und bunte Farben auf die Wände malt, da, wo sonst nichts ist. Im Licht der Liebe erklärt sich Gott. Es ist nur ganz normal, dass wir lebenslänglich damit beschäftigt sind, die Sprache dieser Sonnenstrahlen zu verstehen. Im Dunkeln sieht man es nicht, aber dann, wenn die Sonne aufgeht, kann man alles ganz klar sehen. Amen.